Paulus schreibt im Galaterbrief im 2. Kapitel in den Versen 16 bis 21. Weil wir wissen, dass der Mensch durch Werke des Gesetzes nicht gerecht wird, sondern durch den Glauben an Jesus Christus, sind auch wir zum Glauben an Christus Jesus gekommen, damit wir gerecht werden durch den Glauben an Christus und nicht durch Werke des Gesetzes, denn durch Werke des Gesetzes wird kein Mensch gerecht. Sollten wir aber, die wir durch Christus gerecht zu werden suchen, auch selbst als Sünder befunden werden? Ist dann Christus ein Diener der Sünde? Das sei ferne. Denn wenn ich das, was ich abgebrochen habe, wieder aufbaue, dann mache ich mich selbst zu einem Übertreter. Denn ich bin durchs Gesetz, dem Gesetz gestorben, damit ich Gott lebe. Ich bin mit Christus gekreuzigt. Ich lebe, doch nun nicht ich, sondern der Christus lebt in mir. Denn was ich jetzt lebe im Fleisch, das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt hat und sich selbst für mich dahingegeben. Ich werfe nicht weg die Gnade Gottes, denn wenn die Gerechtigkeit durch das Gesetz kommt, so ist Christus vergeblich gestorben. Lieber Vater, im Namen unseres Herrn Jesus Christus sind wir an diesem Abend zusammengekommen. Und wir wollen dir ganz, ganz herzlich danken für diese Gelegenheit, diesen Gottesdienst miteinander zu feiern. Und uns auch daran zu erinnern, was uns an großen Daten auch der Kirchengeschichte, gerade auch in unserem Land, geschenkt worden ist. Du hast uns damit ein ganz großes Pfund ins Leben hineingegeben. Und wir danken dir für dieses helle Licht, das da wieder neu in unserem Land aufgerichtet worden ist und bis heute seine Leuchtspuren zeigt. Danke, Herr Jesus Christus, dass du dadurch neu in die Mitte gestellt wurdest, dass deine Gnade zum Leuchten gebracht wurde, dass dein Wort wieder ganz neu wichtig wurde. Wir danken dir für diese großen Geschenke. Wir wissen, dass diese Geschenke aber auch eingesetzt, benutzt werden müssen und benutzt werden dürfen. Und wir bitten dich, dass wir auch gerade durch diesen Abend das wieder ein bisschen neu verstehen, mit Kopf und Herz neu verstehen, was du uns bist und was du uns geschenkt hast. Leg deinen Segen auf das Hören der Auslegung deines Wortes. Leg deinen Segen auf jeden Einzelnen unter uns. Lass einen guten, heiligen Geist in unserer Mitte wirken, dass dein lebendiges Wort bei uns ankommt, uns erreicht, uns verändert, uns neu Mut macht und vor allem dich groß macht, dich, Herr Jesus Christus, groß macht. Hab von Herzen Dank, dass du uns ins Leben getreten bist. Wo wären wir, wenn du nicht uns begegnet wärst? Du hast Worte des ewigen Lebens. Und diese Worte des ewigen Lebens, die lass uns auch heute Abend hören. Dank sei dir. Amen.
Liebe Schwestern und Brüder, ich freue mich sehr, wieder bei euch zu sein. Ich habe ja das Vorrecht, immer schöne Dinge mit euch zu teilen. Mal ist es die Schönheit der Gnade und mal ist es Christus allein. Christus allein ist eine der Formulierungen, die in der Reformation als Losungen hochgehalten wurden. Und wir haben vorher abgesprochen, wie du eben schon sagtest, dass wir gerade dieses Solus Christus, Christus allein, heute in das Zentrum stellen wollen. Auch alleine die Schrift, alleine der Glaube, allein die Gnade, das wurde hochgehalten in der Reformation. Das war das einmütige Bekenntnis Christus alleine aller Reformatoren, so verschieden sie dann auch Akzente in anderen Fragen setzten. Das war aber auch schon das einmütige Bekenntnis der ersten Christen. Wenn sie Kyrios Jesus ausriefen, Herr ist Jesus, dann stand dieses Herr Kyrios für den einen, den höchsten und den einzigen, den sie als Autorität, als Wahrheit, als Orientierung akzeptieren wollten. Und schauen wir die 27 Schriften des Neuen Testamentes an, dann stellen wir fest, dass die verschiedenen Verfasser ganz verschiedene Themen und Akzente hatten, dass alleine schon in den Paulusbriefen ganz verschiedene Situationen vorausgesetzt werden. Aber fragen wir nach dem, was alle Schriften des Neuen Testamentes verbindet, dann in der Tat ist es das Christus allein. Christus ist Herr, er ist die Mitte, er ist unser Fundament. Von ihm her wollen wir uns verstehen. Man könnte meinen, dass das Solus Christus, das Christus alleine, in Wahrheit für unsere heutige Zeit geprägt wurde. Es eignet sich als eine Losung für unsere heutige Situation. Ganz gewiss unsere Situation in den Kirchen, bei denen die Mitte immer wieder aus dem Zentrum gerät und wir dieses und jenes machen, aber eben nicht den einen im Blick haben. Wir sprechen von Gott, wir sprechen von seiner Liebe oder Güte, wir können, je nachdem, wie wir geprägt sind, Bilder der Natur nehmen und Gott umschreiben, aber wir reden viel zu wenig von Christus. Ich beobachte das aber nicht nur jetzt etwa in liberalen Flügeln von Landeskirchen, sondern ich beobachte es auch bei unseren jungen Schwestern und Brüdern, dass man in Lobpreisgottesdiensten alles Mögliche verkünden kann und seine Gefühlslage besingen kann, aber nach dem Christus zu fragen, als der einen Person mit einem eigenen Willen und einer eigenen Geschichte, das liegt uns gar nicht so nah. Noch viel deutlicher und beklemmender kommt es natürlich uns entgegen in unserer gesellschaftlichen Situation heute. Es wird das Faktum, dass wir mehrere Religionen in Deutschland haben, ja gerne auch von denen, die sonst gar nicht für Religionen eintreten, genutzt, um die Exklusivität der christlichen Kirchen und des christlichen Glaubens in Frage zu stellen. Und so wird der Islam, ganz unabhängig davon, wie man sonst mit ihm umgeht, auch politisch instrumentalisiert, um eben die Christen in ihrem Anspruch und in ihrer traditionellen und geschichtlich gewachsenen Stellung in Deutschland in Frage zu stellen. Brauchen wir wirklich Christus? Genügt es nicht, irgendeine Religion zu haben? Sind nicht alle Religionen letztlich das Gleiche? Geht es nicht immer um den einen Gott? Und insofern ist es doch ganz egal, wie wir das jetzt näher im Bekenntnis fassen. Das sind die Losungen, mit denen wir heute konfrontiert sind. Aber es war ja gerade in einer völlig säkularisierten Gesellschaft das Aufleben der Bedeutsamkeit des Islam, das uns damit vertraut machte, dass Religion nicht einfach abgeschrieben ist und vergessen wird, sondern dass sie bestimmend sein kann, dass sie politisch bestimmend sein kann. Und im Namen der Religion wird nicht unbedingt Diakonie und Nächstenliebe praktiziert. Wir wurden daran erinnert, das haben wir auch in der eigenen Geschichte, man kann Religionen auch missbrauchen, um Terror, Gewalt und Krieg zu rechtfertigen. Das heißt, allgemein von Religion zu sprechen, das gibt noch keine Orientierung. Religionen können auch menschenverachtend sein. Religiosität kann durchaus auch krank machen. Ja, sogar eine traditionell christliche Frömmigkeit kann, wenn sie nicht Christus in der Mitte hat, einen Menschen binden, ihm Angst machen und ihn krank machen. Nein, Christus alleine heißt, es ist nicht egal, welcher Religion wir folgen. Nun war es bei uns lange Zeit so, dass wir in Deutschland ja eine Verweltlichung hatten, eine Säkularisierung, und nach 68 haben die meisten gedacht, bald gibt es gar keine Religion mehr in Deutschland. Und man hat Gott oder Geborgenheit oder Sinn eher in anderen Zusammenhängen gesucht. Zum Beispiel, das kennen wir sicherlich noch aus der Auseinandersetzung mit Religionslehrern schon unserer Kindheit oder andere Menschen, man hat Gott in der Natur gesucht. Das heißt, es gibt Menschen, die sagen einfach, wenn ich in die Natur gehe, dann brauche ich keine Bibel und keine Kirche. In der Natur, da finde ich ja Gott. Aber es ist schon richtig, wenn man hier in der schönen Natur umherläuft, dann kann man, wenn die Sonne in das Laub scheint, tatsächlich seinen Glauben in Christus auch spüren, sehen und fühlen. Aber was ist, wenn die Natur so daherkommt wie an der Ostküste der Vereinigten Staaten? Was mache ich dann mit meinem Gott? Was mache ich dann mit meinem Vertrauen in das Leben? Die Natur ist nicht eindeutig. Ja, man kann da ein Häschen hoppeln sehen morgen früh, bevor es Frühstück gibt im Wald und sagt, das ist doch der lebende Gottesbeweis, ich bin tief angerührt. Aber dann frisst das Häschen eine Möhre und dann kommt der Fuchs und frisst den Hasen und dann kommt der Jäger und schießt den Fuchs und dann ist die ganze Frömmigkeit dahin und die Romantik und man sagt, was ist das für ein Gott, was ist das für eine Natur? Ich erinnere mich daran, dass ich selbst in der Schule noch bei meinem Geschichtslehrern lernen sollte, dass man keinen persönlichen Gott im Himmel braucht und keine Christusoffenbarung, weil ja die Geschichte schon den Sinn der Welt und das Ziel offenbart. Und in der Tat war es lange Zeit bis zum Ersten Weltkrieg auch in vielen Kirchen so, dass man sagte, man kann das Reich Gottes ja geradezu riechen und spüren. Und das Kaiserreich, das ja auch einen Dom in Berlin baute und Gottesdienste feierte, die hatten das Selbstverständnis, wir sind durch Gottes Gnaden eingesetzt und das ist alles direkt Gottes Erfahrung, die wir machen. Aber dann kam der Erste Weltkrieg und es kam der Zweite Weltkrieg und die Geschichte erwies sich nicht als eindeutig, nicht als heilvoll, nicht als Orientierung, sondern es erwies sich als völlig irritierend. Weder die Natur noch auch die Geschichte können uns Sinn stiften, können uns Ziel geben für unser Leben und uns trösten und tragen in der Not. Junge Christen heute, die denken weniger an die Natur, die denken schon gar nicht an die Geschichte. Geschichte lernen ist mühselig. Wir lernen keine Geschichte, wir machen sie lieber. Also das ist nicht so, dass sie dann so fixiert werden auf Natur oder Geschichte. Da macht man sich lieber, und das trifft unsere eigenen Kreise noch viel mehr, an der eigenen Erfahrung fest. Und man sagt, warum hat Luther gesagt, Christus alleine? Warum nur im Neuen Testament? Warum nur im Evangelium? Ich erfahre doch meinen Glauben. Meine Erfahrung trägt den Glauben. Und es waren gerade die Reformatoren, die davor warnten, mit gutem Grund, seinen Glauben auf die eigene Erfahrung zu gründen. Warum? Nun, wie in der großen Geschichte und wie in der großen Natur, so ist es auch in meiner kleinen Natur und in meiner kleinen Geschichte. Es gibt Zeiten in meinem Leben, da explodiere ich vor Leben und Hoffnung und Bestätigung und Gesundheit und Erfolg. Da habe ich wirklich den Eindruck, das Evangelium geht hier rein und durch alle Poren wird es ausgelebt. Es stimmt einfach alles. Wir finden einen richtigen Abschluss für unsere Ausbildung, wir finden einen Beruf, wir finden einen Lebenspartner, wir kriegen die süßesten Kinder auf der Welt. Ihr merkt schon, ich fange an zu karikieren. Ganz so läuft es eben nicht und ganz so glatt geht es nicht, auch schon in der ersten Hälfte des Lebens. Wenn wir uns auf unsere Erfahrung gründen wollen, auch auf unsere Glaubenserfahrung, was geschieht dann in den Augenblicken der Anfechtung, wenn wir nicht fühlen, was wir glauben? Was machen wir dann, wenn ein geliebter Mensch durch Gebet eben nicht geheilt wird, sondern der Krebs ihn dahin rafft und er stirbt? Ist dann mit meiner Erfahrung auch mein Glaube zerstört? Nun können wir sagen, gut, dann ist es also weder die Geschichte, noch die Natur, noch die eigene Erfahrung, die uns durchtragen kann ein ganzes Leben lang. Es ist der eine Gott. Und wir haben ebenso wunderschön die verschiedenen Namen, die Gott selbst sich Israel gegenüber gegeben hat, mit denen er sich vorgestellt hat, besungen. Und wir könnten sagen, was heißt da alleine Christus? Es genügt doch, dass wir einen Gott haben. Aber wenn wir von einem Gott reden, einem Gott in der Geschichte, in der eigenen Erfahrung und in der Natur, ist das immer eindeutig? Was ist meine Vorstellung von Gott? Nun zunächst, und bevor ich angefangen habe, das so auszuführen, hätten wir vermutlich uns fragen können, haben wir ein Bild von Gott, eine Vorstellung von Gott? Und wir wären versucht gewesen, dass jeder von uns sagt, natürlich, ich sehe ihn geradezu vor Augen. Aber was ist mein Bild von Gott? Ist das schon Gott selbst? Schauen wir näher hin, beschreiben wir unsere Gottesbilder. Dann würden wir im Gespräch feststellen, dass jeder von uns Gott in einer verschiedenen Weise beschreibt. Dass der eine einen gütigen Vater sieht, der anderen einen strengen Richter. Dass der eine einen fürsorglichen, zärtlichen Vater sieht, der andere einen strafenden. Unsere Vorstellung von Gott ist uns nicht eindeutig und richtig in die Wiege gelegt. Unsere Bilder von Gott sind geprägt von Erfahrungen und Menschen. Sie sind geprägt von unserer Kindheit und unserem bisherigen Leben. Das, was wir vor Augen sehen, wenn wir Gott sagen, ist nicht Gott selbst. Denn die Bibel sagt, niemand hat Gott je gesehen. Es sind unsere Bilder von Gott. Gott selbst ist ein ganz anderer. Aber wer ist Gott? Und wie kann ich meine Gottesbilder denn dann weiterentwickeln? Und wie kann ich sie korrigieren, wenn ich denn strenge Eltern hatte, wenn ich einen Vater hatte, der nicht treu war, der uns im Stich gelassen hat als Familie? Wie kann ich das wieder einlösen? Solus Christus. Christus allein. In der Tat hat sich Gott, und das ist das Grundbekenntnis des Neuen Testamentes, das Grundbekenntnis aller Christen, in der Tat hat sich Gott selbst, der unsichtbare Gott, er hat sich gezeigt in seinem Sohn Jesus Christus. Wenn ich wissen will, wie Gott ist, dann kann ich nicht in der Anfechtung auf meine Biografie schauen. Denn die hat Schuld und Erfolg, die hat Bestätigung und Anfechtung. Ich kann auch nicht in die Natur schauen, denn die Natur hat die Spuren des Schöpfers und zugleich auch die Folgen des Sündenfalls. Leben und Geburt stehen neben Chaos und Tod. Ich kann, wenn ich Gott kennenlernen will, nur in ein Gesicht schauen, in das Gesicht Jesu Christi. Er ist der Einzige, der uns garantiert, dass es Gott gibt, obwohl wir ihn nicht immer sehen, obwohl wir Erfahrungen der Abwesenheit machen und mit dem Psalmbeter und mit Jesus am Kreuz manchmal rufen wollen, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Christus ist leibhaftig die Garantie, dass Gott ist. Und er ist die Garantie, dass Gott für uns ist. Dass Gott existiert und dass er für uns ist. Und für uns existiert. Der Text, den wir in der Schriftlesung gehört haben, kommt ja von Paulus aus einer Situation, in der er höchst erregt war, Angst hatte um seine Gemeinde in Galatien. Denn der Apostel brauchte lange, bis er das verstand, was wir in der Einleitung jetzt entfaltet und entwickelt hatten. Der Apostel dachte, als er noch Pharisäer war, mit Namen Saulus, er dachte, dass er wisse, wer Gott ist, dass er das allemal weiß, weil er ja schließlich ein Jude ist und die Tora kennt. Er dachte auch, dass er natürlich auf die Seite Gottes gehört und Gott für ihn ist, dass er mit Gott rechnen kann und Gott nicht fürchten muss, deshalb, weil er ja nach den Erwartungen Gottes lebt und ihm gefallen will. Und dann in Damaskus begegnete ihm Gott selbst. Es begegnete ihm nicht sein eigenes Bild, es begegnete ihm nicht seine Frömmigkeit, es begegnete ihm nicht seine Religion, es begegnete ihm der lebendige Gott, sein eigener Schöpfer. Im Gesicht Jesu Christi hat er Gott gesehen. Ich erinnere mich daran, als ich selbst zum Glauben kam mit 15 Jahren. Ein bisschen hatte ich schon Andachten mitbekommen und mich an der ersten auch schon selbst versucht, damals in der CVM-Arbeit. Und plötzlich in einer Predigt stand Gott vor mir. Gott selbst, nicht meine Frömmigkeit, nicht meine Andacht, nicht die Predigt, die dort gehalten wurde, sondern Gott stellte sich während dieser Worte vor mich und sagte, ich bin dein Gott. Hier bin ich. Du bist mein Geschöpf. Du gehörst mir. Und was immer der Prediger dort währenddessen sagte, plötzlich stand im Wort, nicht in der Vision, ich bin nicht Paulus, ich bin nicht ein Apostel, ich hatte keine Vision, mir ist der Herr nicht erschienen, sondern so wie jeder ihn heute Abend greifen kann, mitten in seinem Evangelium, in seinem Wort. Paulus hatte es plötzlich mit Gott zu tun. Und dieser Gott war ein ihm zugewandter Gott, denn in dem Gesicht Jesu Christi sah er eine unendliche Güte, Gnade und brennende Liebe. Das hat Saulus umgeworfen. Das hat seine ganze Religion auf den Kopf gestellt. Das hat alle bisherigen Erfahrungen relativiert. Und das hat alles, was er bisher auf seinem Habenkonto angesammelt hatte, als anständiger Mensch, plötzlich völlig banal und unwesentlich erscheinen lassen. Es war eine Gottesbegegnung. Der Schöpfer begegnet seinem Geschöpf. Gott begegnet seinem Menschen. Der Vater nimmt den Menschen als Kind an. Von der Stunde an war Paulus um 180 Grad gewendet. Er war nicht mehr religiös. Er war gläubig. Er wollte nicht mehr von sich aus gerecht sein. Er hat gemerkt, dass Gott ihm alles ist, was ihn gerecht macht, was ihn leben lässt und was ihn hoffen lässt. Christus allein. Er ging durch die Welt und hat dieses Evangelium verkündigt. Davon, dass Gott ist und dass er für uns ist und dass dafür Jesus Christus, sein Sohn, steht. Die Galater sind unter seiner Verkündigung zum Glauben gekommen. Und in der ersten Liebe haben sie sich anstecken lassen von der Freude und Christozentrik ihres Apostels und sie ließen sich an Christus genug sein. Sie freuten sich an dieser Liebe. Sie freuten sich, dass sie ernst genommen wurden. Sie freuten sich, dass sie eine Beziehung bekamen, nun im Vertrauen, im Glauben leben konnten. Das war alles, was sie brauchten. Aber dann ging es den Galatern wie dir und mir. Wenn die erste Liebe so ein bisschen nachlässt, dann sucht man nach dem Grund und man sucht nach der Lösung. Ich selber erinnere mich daran, dass ich mit 15 Jahren und 16 Jahren dann immer wieder dachte, das kann doch noch nicht alles sein, Glaube muss doch mehr sein, da muss noch was dazukommen. Und ich habe mir überlegt, was muss denn noch dazu kommen? Und ich habe mich, glaube ich, 5 oder 7 Mal bekehrt und immer ein Sternchen mit einer hochgesetzten 2 in meinen Kalender gemacht, weil ich dachte, also das war es bis jetzt noch nicht. Ich muss noch was ergänzen, ich muss noch mal von vorne anfangen. 2. Versuch, ich wollte Gott nicht vorwerfen, dass er nicht existiert. Ich wollte auch nicht zugeben, dass der Glaube nicht funktioniert. Also musste es an mir liegen, irgendwas stimmte nicht. So haben die Galater auch gedacht, es stimmt was nicht. Christus ist schon der Anfang, Glaube ist schon wichtig im Leben und um in den Himmel zu kommen, kann es auch helfen, aber ich brauche noch etwas anderes. Und die Galater hatten dann fast als erste, wie es bis heute üblich ist, die Lösung gefunden, Christus und etwas anderes. Das brauchen wir in unserem Leben. Bei den Galatern waren damals Judenchristen von Jerusalem gekommen, aus der Urgemeinde. Und sie haben gesagt, ja, euch fehlt noch was. Christus, das ist schon ganz schön. Christus ist für euch gestorben, damit ihr in den Himmel kommt. Aber ihr müsst euch beschneiden lassen und die Tora des Mose befolgen. Ihr müsst die Ritualgesetze einhalten. Und nur Christus plus, das bedeutet ganzes Leben. Das mit der Beschneidungsforderung ist jetzt heute in Deutschland, obwohl Beschneidung wieder in der Politik besprochen wird, nicht unser Thema. Wenige sagen, ihr müsst Christen beschneiden. Es ist ein anderer Kontext, auf den wir jetzt hinsichtlich der Beschneidung kommen in der Diskussion in unserer Tagespolitik. Aber wie viele Konfessionen haben ihr Pfündlein und ihr Besonderes? Nicht in dem, was uns alle verbindet, in der Konzentration auf Christus, sondern indem wir sagen, zu Jesus Christus alleine kommt etwas Besonderes dazu und das macht uns aus. Wir sind sozial engagiert, wir sind missionarisch, wir sind charismatisch oder wir sind eine Heiligungsbewegung. Und so haben wir uns in Konfessionen seit dem Neuen Testament dadurch von Christus wegbewegt, dass wir etwas zusätzlich zu Christus in unserem Leben suchten. Aber ist Christus alleine nicht auch ein bisschen einseitig? Stimmt das denn eigentlich mit Christus alleine? Man kann ja ganz fromm anfangen und kann sagen, wieso denn eigentlich Christus alleine? Gott der Vater gehört doch schließlich auch noch dazu. Die beiden haben miteinander kein Problem. Denn der Vater hat sich ganz an seinen Sohn gebunden. Der Vater hat, weil die Natur, weil die Schöpfung, weil die Geschichte so zweideutig ist, weil er nicht sichtbar ist in all dem, sein eindeutiges Wesen in der Sendung seines Sohnes offenbart. Und der Sohn, er tut das Ganze ja aus keinem anderen Grund, als die Liebe seines Vaters zu offenbaren. Man kann Christus gar nicht groß genug machen, denn Christus macht seinen Vater groß. Und der erste Korintherbrief bringt es in Kapitel 15 so schön zur Geltung, wie Christus alles das zur Ehre des Vaters tut und wenn er den Auftrag ausgeführt hat, ihm alles zu Füßen legt, um ihn zu verherrlichen, wie wir alles tun werden, wenn wir Kyrios Jesus, Herr ist Jesus sagen, mit dem Philipperhymnus, Philipper 2, unsere Knie beugen und Christus bekennen, eben zur Ehre Gottes des Vaters. Nur in Christus ist der Vater für uns eindeutig, denn Gott ist nicht sichtbar, sichtbar nur in Christus. Aber ist das allein Christus nicht ungerecht? So würden jetzt unsere charismatischen Geschwister sagen. Ihr redet immer von Christus, warum redet ihr nicht vom Heiligen Geist? Nun, da lächelt der Heilige Geist nur gütig und sagt, wer hat euch denn auf die Idee gebracht, von Christus allein zu reden? Wer gibt euch denn das Kyrios Jesus auf die Lippen? Wer lässt euch denn glauben? Das bin ich doch. In der Trinität von Vater, Sohn und Heiliger Geist schätzt sich der Geist glücklich, wenn er sich selbst nicht zum Thema macht, sondern wenn er von Christus sprechen kann und ihn in den Mittelpunkt stellt, weil er weiß, wenn Christus in der Mitte steht, dann werden der Vater und der Geist richtig verstanden. Wer Christus alleine sagt, der redet gerade aus dem Heiligen Geist, der redet im Heiligen Geist, denn der Heilige Geist ist ja die Gestalt, in der Christus jetzt in unserer Mitte ist. Insofern also müssen wir nicht mit der Eifersucht der Trinität rechnen. Vater, Sohn und Heiliger Geist wissen, was sie der Reformation, was sie den neutestamentlichen Christen und Paulus gegeben haben. Schaut auf Christus allein. Ja, aber was heißt Christus alleine? Wir haben doch nicht nur Christus, wir haben uns doch auch. Und wenn ich euch alle anschaue als lieben Geschwister, dann kann man doch in der Tat versucht sein zu sagen, also Christus und die Gemeinde. Schön, wenn wir eine Gemeinde haben. Und wir werden uns ja morgen und die Tage mit der Kirche der Gemeinde Jesu Christi beschäftigen. Aber das, was trägt, das, was verlässlich ist, das ist Christus alleine. Aber wir haben doch unsere Ehepartner, das ist schon richtig. Und es ist toll, wenn es euch geschenkt ist, eine Ehe zu haben oder eine Gemeinschaft zu haben, falls ihr unverheiratet seid. Wunderschön, wenn ihr Kinder habt, eine Familie habt. Aber die Mitte und die Grundlage, um eine Ehe, um eine Familie, um Erziehung durchzuhalten, die Grundlage ist Christus. Wenn junge Menschen sich frisch verlieben und den anderen mit Gott verwechseln, dann führt das schon zu den ersten Enttäuschungen, wenn ich feststelle, der andere ist nicht der Messias. Und wenn ihr hier die Leute, die hier vorne sitzen, mit dem Messias verwechselt, dann wisst ihr wieder, warum es heißt Solus Christus, Christus allein. Mit meinen Studenten habe ich im letzten Semester das Johannesevangelium in Tübingen behandelt. Und dann kamen wir auch zu Johannes dem Täufer. Der wurde mal gefragt, wer bist du? Und ich habe gesagt, die Antwort Johannes des Täufers, liebe Studierende, druckt euch aus in großer Schrift, mindestens 28 Punkt oder größer, und rahmt euch ein und hängt euch über den Schreibtisch. Die Antwort Johannes des Täufers ist nämlich, ich bin nicht der Christus. Kein Mensch kann Christus sein. Und wenn so viele junge Brüder und Schwestern im Dienst heute den Burnout haben, bevor ihre Gemeinden richtig mitbekommen haben, dass die überhaupt schon gebrannt haben, dann liegt das genau daran, dass sie das Solus Christus vergessen haben und haben gedacht, sie müssten Christus sein für ihre Gemeinde und die Welt und wollten es allen recht machen. Aber es gilt auch in dieser letzten Wahrheit des Stehens vor Gott. Vor Damaskus hat Paulus noch mit Gewissheit gesagt, ja, es gelingt mir so zu leben, dass ich vor meinem Herrgott bestehen kann am jüngsten Tag. Und immer wieder Leute, die mitkriegen, dass wir selber gläubig sind, sagen, ja, ich bemühe mich auch ein Leben zu führen, dass ich am jüngsten Tag mal meinem Herrgott entgegentrete mit einem guten Gewissen. Das können Menschen nur sagen, die Gott nicht gesehen haben. Wer Gottes Herrlichkeit sieht, wer Gottes Heiligkeit sieht, der legt all seine Kalender und Tagebücher und seine frommen Rabattmärkle ganz schüchtern zur Seite und fängt überhaupt nicht mehr an zu rechnen, sondern sieht ihn alleine. Ich habe nichts gegen Heiligung, im Gegenteil. Aber Heiligung bedeutet nicht, dass wir an uns arbeiten, sondern dass wir Gott sich entfalten lassen. Ich habe nichts dagegen, dass wir im Glauben wachsen. Aber wachsen im Glauben heißt ja nicht unabhängiger werden von Christus alleine, sondern nichts anderes mehr wollen als Christus alleine. Erwachsen im Glauben sind die unter uns, die nichts mehr sein wollen als Kinder Gottes. Solange wir meinen, noch selbst erwachsen zu sein, sind wir wie kleine, trotzige Kinder, die selbst Spinat essen wollen und die ganze Tapete einmal eingrünen, nicht weil sie sagen, selber groß und dann geht alles voll daneben. Wir sind als Menschen auf Liebe angewiesen. Wir sind auf Beziehung angewiesen, für das wir geschaffen. Und in Christus schenkt uns Gott das Wir. Und dann wird es eine Situation geben, in der wir am Ende unseres Lebens schauen können, in der Stunde unseres Sterbens, was bleibt. Ich habe es noch im Ohr, ganz tief, wie mir Sterbende als ich in der Gemeinde war, mich gefragt haben, Herr Vikar, Herr Pfarrer, reicht es denn? Gibt es für mich Hoffnung? Kann mir noch vergeben werden? Da gilt dann allerspätestens, auch für die optimistischsten unter uns, die erfolgreichsten unter uns, dass Christus allein. Was ist das für eine Zuversicht, wenn ich am Sterbebett einem Menschen sagen darf, wenn du das glauben willst, wenn du das ergreifen willst, wenn du dich nur von Christus ergreifen lässt und lässt es dir zusprechen, es genügt. Du gefällst Gott im Angesicht Jesu Christi. Und dann mag uns einfallen, was alles in unserem Leben noch ungeklärt ist, was wir noch hätten in Ordnung bringen wollen. Und es gilt für uns, dass Christi Gerechtigkeit unsere Gerechtigkeit ist. Ja, aber sagt ihr dann, aber im Himmel, da wird es doch bunter. Im Himmel, dann ist es doch nicht mehr Christus alleine. Ihr werdet euch umgucken. Wenn ihr dort oben hingeht, dann wird keiner fragen, wo ist hier die Eisdiele, wo ist die Frittenbude oder wo ist dies oder jenes, wo sind die besonders Heiligen, wo sind die Übergerechten, zu denen zähle ich mich nämlich. Da oben fragen wir nur nach einem Wegweiser und das ist Christus. Wir werden eine Ewigkeit lang nichts anderes genießen wollen als Gottes Liebe im Angesicht Jesu Christi. Als dieses gütige und erbarmungsvolle Wesen, das Gott hat, wie es uns in Christus zeigt. Christus allein. Versteht ihr jetzt, warum Paulus so entsetzt war, als die Galater plötzlich sagten, Christus ist ja schon richtig, aber da muss doch noch was dazukommen an eigener Heiligung, an eigenem Tun. Und Paulus sagt, was willst du denn zu Christus ergänzen? Wir, sagt er in dieser Situation, die er hier referiert, damals in Antiochien, wir, sagt er zu Petrus und den anderen Judenchristen, wir sind doch von Geburt Juden und nicht sündige Heiden von Geburt an schon als Heiden deklariert. Aber weil wir erkannt haben, dass kein Mensch bestehen kann aufgrund seines gelebten Lebens, dass wir unser Leben nicht auf uns selber gründen können, dass wir eben nicht uns selbst am Schopf herausziehen können aus unserer Not, sind wir doch an Christus gläubig geworden. Was macht ihr denn, ihr Dummen? Und da muss er selbst den Petrus schimpfen, weil er wankte und uneindeutig wurde in dieser Situation. Was macht ihr dummen Galater, dass ihr, wenn ihr nicht richtig an Christus glaubt, meint, ihr braucht etwas anderes als Christus? Er ist es alleine. Und dann kommen wohl die schönsten Worte aus dem Mund des Paulus in der Zusammenfassung seines Evangeliums. Er sagt, ich bin allem abgestorben, damit ich Gott lebe. Abgestorben meiner eigenen Sünde. Ich darf sie in das Grab Jesu legen. Da ist seit der Auferstehung viel Platz, da passt viel rein. Ich bin abgestorben all meinen Sorgen und Eitelkeiten. Abgestorben meiner Karriere. All das darf ich in Jesu Grab legen und tot sein lassen. Ja, ich darf sogar, sagt Paulus, mich als abgestorben sehen gegenüber dem Gesetz. Obwohl doch das Gesetz nur Gottes richterliches, gerechtes Wort ist. Gottes Anklage, die zu Recht über mein Leben ausgesprochen wird. Nein, sagt Paulus, ich bin sogar dem Gesetz gestorben. Denn von heute an will ich nicht mehr behaftet werden bei dem, was ich kann und was ich bin und was ich tue, sondern alleine bei meinem Christus. Ich bin mit Christus gekreuzigt. Da hat sich Paulus aber angestrengt. Wie hat er das denn geschafft? Das war Erfolg seiner Heiligung. Hat er viel missioniert? Oder wie ist er mit Christus gekreuzigt? Oh, einige sagen, das ist in der Glaubenstaufe, in der Erwachsenentaufe passiert. Lutheraner fahren ihn ins Zeug und sagen, nein, nein, das geschieht vor allen Dingen in der Kindertaufe. Die steht für Gnade. Wir müssen heute Abend gar nicht über die Taufe streiten. Paulus ist weder in der Kindertaufe noch in der Glaubenstaufe mit Christus gekreuzigt worden. Paulus ist auch nicht in der Heiligung und nicht in der Nachfolge gekreuzigt worden. Es ist nur einer gekreuzigt. Christus alleine. Ein für alle Mal. Weil er aber an mich dachte, weil er, bitte glaub mir das, an dich persönlich dachte. Ich weiß, ihr seid nicht so alt, dass ihr damals schon unter dem Kreuz stand, aber er hat schon an dich gedacht vor Grundlegung der Welt. Deshalb gilt sein Leben, seine Liebe, sein Sterben und sein Auferstehen für dich. Was war das mit 17 für mich für eine Befreiung? Als ich kapierte, ich brauche ja gar nicht mehr als Christus. Ich brauche nur Christus. Ich brauche weder eine Kindertaufe, noch eine Glaubenstaufe, noch eine Geistestaufe und ich brauche kein Abonnement auf alles drei. Ich brauche nur eins, nämlich Jesus Christus, der für mich gekreuzigt ist. Und wenn die Taufe einen Sinn hat, dass damit bekannt wird, diesem Christus gehöre ich, das sagt er mir zu in der Taufe und ich bekenne es in der Taufe. Und wenn ich als Kind getauft bin, natürlich darin, dass ich zum Glauben komme. Christus hat alles getan. Und das ist das Faszinierende. Gott verlangt in seiner Liebe nichts von dir, was er dir in Christus nicht in seiner Gnade gibt. Kamst du dir schon überfordert vor in deinem Glauben? Das lag nicht am Glauben. Das lag nicht einmal an dir. Es lag alleine daran, dass du von dir etwas erwartet hast, was nur Christus sein kann. Ich bin schon Jahrzehnte unterwegs und habe schon als Schüler angefangen zu predigen, den ersten Gottesdienst mit 18 gehalten. Wie viele Christen sind mir begegnet, die mich richtig 100%ig überzeugt haben, die den Glauben 100%ig gelebt haben? Was tippt ihr? Ein einziger, Jesus Christus. Jesus Christus ist der Einzige, der die vollkommene Gottesgemeinschaft von sich aus gelebt hat. Wir anderen sind es in der Weise, in der Christus durch uns leben kann. Vielleicht seid ihr heute Abend mit dem Eindruck hergekommen, irgendwie so ganz optimal ist es in meinem Glauben nicht. Irgendetwas fehlt mir, ich muss etwas anders machen, ich muss etwas ordnen. Das Überraschende ist, dass das Evangelium dir sagt, Christus hat schon alles vorbereitet für dein ganzes Leben. Er ist Antwort für jede deiner Sünden, Antwort für jede deiner Klagen. Er ist in Person die Antwort für jede deiner Sorgen. Er ist die Antwort für jede Herausforderung deines Lebens. Ich bin mit Christus gekreuzigt. Ich lebe, aber eigentlich lebe jetzt gar nicht ich, sondern Christus, Christus allein, lebt in mir. Paulus sagt, das ist jetzt etwas kompliziert, ich erkläre euch das. Alles, was ich jetzt lebe in meiner irdischen Existenz, in meinem Fleisch, und hier mein Fleisch nicht sündiges Fleisch im Sinne von sündiges Prinzip, sondern irdisches Fleisch, vergängliches Fleisch, mein irdischer Körper, also was ich lebe in meinem sterblichen Leben, das lebe ich im Vertrauen auf den Sohn Gottes, der mich so sehr geliebt hat, dass er sich selbst für mich dahingegeben hat. Was trägt uns im Leben und im Sterben? Alleine seine Liebe. Was befähigt uns, Schuld loszulassen, uns zu versöhnen, Vergangenheit abzulegen, nicht zu klammern? Was befähigt uns zu lieben, wo wir gehasst werden, zu segnen, wo wir verflucht werden? Was befähigt uns, mit anderen Menschen über den Glauben zu sprechen? Was befähigt uns, tapfer alt zu werden und Krankheit zu leben? Was befähigt uns, sogar auf unser Sterben zuzugehen? Christus alleine, der mich so sehr geliebt hat, dass er sich selbst für mich dahingab. Und das ist nun das Faszinierende. wenn ich mich ganz auf Christus konzentriere, wenn ich nichts anderes mehr als Kraftquelle will, als ihn alleine, dann geht es los. Das macht nicht passiv, das macht nicht einseitig, das macht vital und dynamisch. Wenn ich aufhöre, für Gott zu leben, dann fängt er an, durch mich zu leben. Wenn ich aufhöre, die Welt zu missionieren, dann darf ich im Kleinen plötzlich erleben, wie er anfängt, mich zu gebrauchen. Mehr als ihr habt, braucht ihr nicht. Aber das, was ihr habt, das braucht ihr. Christus. Mehr als Christus könnt ihr gar nicht mehr kriegen. Durch nichts. Aber weniger solltet ihr keine Sekunde eures Lebens beanspruchen. Erwachsen werden im Glauben bedeutet Kind sein bei Gott. Erwachsen werden in der Gnade bedeutet nichts mehr als seine Gnade haben zu wollen. Von morgens bis abends. Frei werden im Glauben bedeutet abhängig werden von seiner Liebe. Christus allein. Wollen wir miteinander beten? Lieber himmlischer Vater, wir sind überwältigt und können es fast nicht glauben, dass du nicht verborgen geblieben bist bei unserer Sünde, dass du nicht in der Natur geblieben bist in Mehrdeutigkeit, dass du nicht die offenen Fragen der großen und unserer Geschichte offen gelassen hast, sondern dass du in diese Welt hinein, in diese Geschichte hinein, in unser persönliches Leben hinein sichtbar geworden bist. Hörbar, greifbar, erfahrbar in deinem Sohn Jesus Christus. Wir können dir gar nicht genug dafür danken, dass du uns liebst, so wie wir sind. Dass du zu uns gekommen bist, obwohl wir dich nicht gesucht haben. Dass du uns gefunden hast, obwohl wir nicht nach dir fragten. Dass du uns Antwort geworden bist, obwohl wir dich nicht suchten. Wir danken dir, Herr Jesus Christus, dass du alles gegeben hast, dich selbst, dein Leben, um uns zu gewinnen. Wir bitten dich heute Abend um Entschuldigung für all die Nachlässigkeit und Oberflächlichkeit unserer letzten Tage, Monate und Jahre. Wir bitten dich, wo wir deine leidenschaftliche Liebe für selbstverständlich nahmen und haben sie gar nicht beantwortet. Wir bitten dich um Entschuldigung, wo wir vergaßen, dass du immer bei uns bist und sind von dir weggelaufen. Wir bitten dich vor allen Dingen um Entschuldigung, wo andere Dinge an deine Stelle traten in unserem Leben. Selber wollten wir groß sein, dabei wolltest du uns beschenken. Liebenswert wollten wir sein, dabei hat deine Liebe uns längst liebenswürdig gemacht. Herr, wir öffnen uns heute Abend dir, wie wir sind. Wenn wir dich gar nicht kennen, dann dürfen wir das erste Mal wissen, dass du vor uns stehst als unser Gott. Wenn wir dich Jahrzehnte kennen, dann bitten wir dich um die erste Liebe, dass du uns in deinem Wort wieder begegnest, du allein. Und wie wir wieder ganz neu dich lieben als deine Kinder. Amen.